361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.
Sind Sie auch so gestresst? Der Job, ein Wahnsinn, was der Chef immer will. Und dann zu Hause noch das Familienhamsterrad. Am Abend vor dem Einschlafen schon die Termine vom nächsten Tag im Kopf und jetzt stopp. Nein, heute ist nicht der Ort und Tag, sich gegenseitig zu bemitleiden oder zugleich selbst still auf die Schulter zu klopfen, wie wichtig man doch ist, weil man so wenig Zeit hat. Heute und hier ist der Ort, über Zeitwohlstand nachzudenken. Zeitwohlstand. Hier, das ist die neue Folge von 361 Grad Sozialkompass, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Und heute nehmen wir uns Zeit, frönen wir dem Zeitwohlstand. Wir, das sind Markus Schlagnitweit, Direktor der KSÖ, und mein Name ist Henning Klingen. Zeitwohlstand, was soll das wohl sein? Als Familienvater kenne ich das aus dem Freundeskreis im Neusprechbereich, dann heißt das dann Quality Time. Heute zwischen 16 und 17 Uhr habe ich mit meinen Kindern Quality Time. Aber ist das schon Zeitwohlstand? Und was könnte ich mir da bitteschön von kaufen, von diesem Zeitwohlstand? Nichts. Wenn viel Zeit zu haben gemeint ist, ziehe ich damit doch entweder nur neidische oder hämische Blicke auf mich, nach dem Motto, guck mal, wie viel Zeit der hat, arbeitet der nix? Wir hier arbeiten jetzt sehr wohl. Wir diskutieren, und zwar, Markus, wer ist heute unser Gast? Oder unsere Gäste, wir sind nämlich zu viert.
Ja, hallo. Wir haben heute gleich zwei Gesprächspartner virtuell zusammengeschaltet in unser Podcast-Studio. Zunächst begrüße ich ganz herzlich Hanna Völkle. Die ist Expertin für Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und digitale Technologien. Frau Völkle hat Sozialwissenschaften und politische Ökonomie in Düsseldorf und Berlin studiert und derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Harriet Taylor Mill Institut an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und als zweiten Gesprächspartner haben wir Lukas Heck. Der ist sozialökologischer Ökonom und derzeit an der Wirtschaftsuniversität Wien am Institut Multilevel Governance and Development tätig. Der Grund, warum wir Sie beide heute eingeladen haben, ist, Sie haben gemeinsam einen bemerkenswerten Auftritt bei unserem Fachtag zum Thema Wohlstand Ende Mai in Wien hingelegt. Zum Thema Zeitwohlstand als Baustein für einen sozialökologischen Wohlstandsbegriff. Und Sie haben in diesem Jahr gemeinsam mit einigen weiteren AutorInnen den Band Klimafreundliche und gesundheitsfördernde Aspekte von Zeitwohlstand publiziert. Ja, dann steigen wir am besten ein. Ich kann mir vorstellen, Henning hat es in seiner Anmoderation auch schon angedeutet, der Begriff Zeitwohlstand ist sehr widersprüchlich zu verstehen oder nicht ganz eindeutig. Geben Sie uns einfach einmal sozusagen Ihre Definition von Zeitwohlstand. Ich weiß nicht, wer jetzt beginnen möchte.
Ich kann ja mal starten, gerade auch mit der alltäglichen Verwendung vom Begriff Zeitwohlstand und würde dann an Lukas übergeben, um das ein bisschen wissenschaftlicher zu machen. Aber wo uns Zeitwohlstand eben begegnet, ist genau da im Alltag, wo wir alle, glaube ich, das Sprichwort kennen, Zeit ist Geld. Und da immer die Konnex eigentlich auch hergestellt wird, wie Zeitwohlstand auch mit Güterwohlstand zusammenhängt. Und gleichzeitig sehen wir eben auch, gerade wenn wir in Familienzusammenhängen denken oder in Vereinbarkeitsproblematiken, oder aber auch, wenn es ums Ehrenamt geht und der Lohnarbeit nebenher, dass wir merken, wir können Zeit schlecht ansparen. Also wir haben im Verlauf der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte immer weitere technische Lösungen entwickelt, die uns vermeintlich Zeit sparen lassen. Das erinnert vielleicht den einen oder anderen auch an die Zeitdiebe aus Michael Endes Momo, die ja quasi als graue Herren herum lawinert sind und den Leuten die Zeit abgeluchst haben, um die auf ein imaginäres Zeitkonto einsparen zu lassen. Und da wissen wir alle, das ist irgendwie im Märchenroman nicht aufgegangen. Das geht eben in unserem Alltag auch selten auf. Also alles bis zur Rente aufzusparen an Zeit oder alles bis zum Feierabend oder zum Wochenende, das geht eben für viele gar nicht so auf. Und das ist aber nicht die wissenschaftliche Definition vom Zeitwohlstand, sondern eher so der alltägliche Gebrauch, wo uns das begegnet. Genau, und Zeitwohlstand an sich kommt aus der zeitökologischen Forschung und hat da fünf entscheidende Komponenten. Es geht um die freie Zeit. Das hat Herr Klingen gerade schon erwähnt, wenn es darum geht, wie kann ich irgendwie Zeit mit den Kindern haben. Es geht aber auch um so ein souveränes Verständnis, mit Zeit umgehen zu können, also selbst darüber entscheiden zu können, wie ich meine Zeit verwende. Es geht aber auch gerade auch mit Blick auf Vereinbarkeitsfragen um Dinge wie Planbarkeit. Also inwiefern kann ich vorausschauen, was mich erwartet in der nächsten Woche, im nächsten Monat und dann eben auch so eine gewisse Steuerbarkeit. Eine Synchronisation, also wie kriege ich zum Beispiel das Zeit fürs, die Zeit fürs Ehrenamt und die Zeit für die Lohnarbeit unter einen Hut? Was sind da für Schnittstellen? Lässt sich das überhaupt vereinbaren oder komme ich da immer wieder in Zeitkonflikte? Und dann eben auch genügend Zeit, also ist das Tempo angemessen? Also habe ich pro Tätigkeit, die mir vielleicht im Job, aber eben auch im Privatleben herangetragen wird, habe ich da genug Zeit für oder komme ich da immer in Hetze? Und das sind so eigentlich die wichtigsten Komponenten von Zeitwohlstand.
Danke. Herr Heck, Sie wollen da was dazulegen?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und für die nette Einleitung. Zu diesem Konzept Zeitwohlstand, das genau findet seit den 1990er Jahren vor allem so Beachtung, gerade auch in der wissenschaftlichen Forschung. Primär wurde das im deutschen Raum auch gesetzt als Konzept von Jürgen Rindersbacher. Und diese fünf Dimensionen, die Hanna gerade auch genauer geschildert hat, wurden dann in einem Forschungsprojekt an der TU Berlin weiter untersucht. Und letztlich geht es eigentlich darum, dass es nicht eben verkürzt auf einer individuellen Perspektive Zeitwohlstand, auch wenn wir sozusagen jede dieser fünf Dimensionen auf eine individuellen Perspektive auch lenken können, aber es hat eben auch strukturelle Komponenten dabei, und zwar die Infrastrukturen, in denen wir unterwegs sind, dass die sozusagen auch etwas mit unserer Zeit machen und somit als Kontrast zu Zeitarmut eben dieses Konzept Zeitwohlstand gesetzt wird, um diesen Güterwohlstandsbegriff beziehungsweise dieses traditionelle Wohlstandsverständnis, was wir einfach unter Wohlstand heutzutage verstehen, dass wir das in diese Debatte sehr stark mit einbringen müssen, dass unter Wohlstand eben nicht nur materieller Wohlstand verstanden werden kann, sondern dass eben auch immaterielle Aspekte für unseren Wohlstand und Wohlbefinden eine wesentliche Rolle spielen müssen.
Aber um das nochmal zusammenzubringen, also danke für diese Präzisierung, auch von wissenschaftlicher Seite, dass nicht einfach nur sozusagen ein 24-Stunden-Zeitbudget betrachtet wird, rein quantitativ, wie hier sozusagen die Zeit verbracht wird und wofür, sondern dass es hier auch um Fragen der Vereinbarkeit von Tätigkeiten, vom Stresslevel letztlich geht. Sozusagen hat man für gewisse Aufgaben auch genügend Zeit und so weiter. Ja. Das scheint mir sehr wichtig, aber das heißt, das stellt natürlich den Wohlstandsbegriff, den materiellen Wohlstandsbegriff dahingehend in Frage, wenn ich Sie recht verstehe, dass zum Beispiel ein vielleicht hochbezahlter Manager, der eigentlich rund um die Uhr für sein Unternehmen verfügbar sein muss, erreichbar sein muss, auch wenn er hoch bezahlt ist, vielleicht deshalb ein armer Teufel ist, während ein anderer Mensch, der eigentlich so etwas wie Zeitsouveränität in einem hohen Maß hat, dass er seinen Alltag eigentlich gestalten kann, nicht nur zwischen Beruf und Familienarbeit hin und her switcht, sondern eben auch noch Zeit für Ehrenamt hat oder auch für wirkliche Freizeit, der natürlich sozusagen dann eigentlich zeitwohlhabend ist. Habe ich das so recht verstanden, dieses Konzept?
Genau, also gerade die beiden Komponenten, die Sie jetzt gerade an dem stereotypen Manager-Typ einmal skizziert haben, sind eben sehr, sehr wichtig. Und wenn die fehlen, dann ist von Zeitwohlstand weniger die Rede. Oder das subjektive Zeitempfinden ist dann eben nicht wohlhabend oder wohlständig. Nämlich das sind die planbare Zeit und die freie Zeit. Das sind so mit die wichtigsten von den fünf Kategorien, die eben auf einer subjektiven Ebene, also ganz individuell und dann eben auch abhängig von der jeweiligen Situation, genügend an Zeit empfinden lassen. Und andererseits, vielleicht das auch nochmal, hat der Manager, um in diesem Bild zu bleiben, dann doch über seinen Güterwohlstand, den ich jetzt mal voraussetze, die Möglichkeit zum Beispiel Verpflichtungen der unbezahlten Sorgearbeit auszulagern. Also er kann sich vielleicht eine Putzhilfe anstellen. Er hat vielleicht die Möglichkeit, neuerdings sich einen Einkaufsservice dazu zu buchen, der die Lebensmittel an die Haustür liefert. Er hat vielleicht auch die Möglichkeit, mit dem Taxi von A nach B zu fahren, also da eben auch in der Mobilität andere Beschleunigungseffekte mitnehmen zu können über seinen monetären Wohlstand. Und da sehen wir eben dann umgekehrt eben auch die Kehrseite der Medaille, wie dann auch Güter und Zeitwohlstand auf der negativen Seite zusammenhängen können. Also wir sehen zum Beispiel, dass vor allem arme Menschen unter chronischem Zeitstress leiden und dann eben auch ein erhöhtes Risiko haben für sogenannte kardiovaskuläre Erkrankungen, also die typische Herzinfarkt oder Herzmuskelentzündungen und dann eben auch damit verbundene frühere Sterblichkeit. Da gab es jetzt zuletzt in Deutschland eine Studie dazu, die das ganz klar belegen konnte, dass gerade die sozioökonomische Position, da sprechen wir von den sozialen Komponenten, Bildung, Zugriff auf Gesundheit und ökonomisch, also was ist das Haushaltseinkommen, wenn das gering ist, dann ist eben die Lebensdauer, Lebenserwartung aufgrund von einem chronischen Stress, von einem chronischen Ausgebranntsein eben geringer. Und da sehen wir dann eben, es macht eben doch ein Stück weit was aus, wie Güterwohlstand und Zeitwohlstand dann wieder zusammenhängen und es eben die Möglichkeit gibt, Dinge eben auch auszulagern und sich einzukaufen oder ob ich ständig im Hamsterrad bin.
Könnte jemand von Ihnen beiden Zeitnotstand von armen Menschen vielleicht noch mal genauer beschreiben? Worin besteht der genau? Es gibt viele arme Menschen, die zum Beispiel eben auch langzeitarbeitslos sind. Das gängige Klischeebild ist, die haben ja Zeit in Hülle und Fülle. Worin besteht sozusagen noch mal sozusagen der Zeitnotstand von armen Menschen?
Ja, also wir haben auch mit zeitarmen Menschen auch in unserer Studie gesprochen. Wir hatten ja da auch die Möglichkeit mit Fokusgruppen sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum in Österreich zu sprechen. Und da haben wir gesehen, genau, also man denkt irgendwie von vornherein, die haben irgendwie ja Zeit wie Heu, weil keine Erwerbsarbeit. Und de facto sind aber ganz viele Behördengänge beispielsweise notwendig, um überhaupt Zugriff auf die verschiedenen sozialen Sicherungssysteme zu haben, also sich irgendwo melden, nochmal einen Schein abgeben, auf den Schein warten, also ganz viel warten, Zeit, die irgendwie vermeintlich stehen bleibt, wo ich aber trotzdem präsent sein muss. Dann auch, das ist vielen, glaube ich, die da nicht drauf achten müssen, glaube ich, gar nicht bewusst, aber eben auch dieser Stress, wo kriege ich in welchem Supermarkt vielleicht nochmal das günstigste Angebot fürs Waschmittel oder für die wöchentliche Gemüseration oder für das bisschen Fleisch, was ich mir leisten kann. Also da ist wird ganz viel Zeit drauf verwendet, mit dem bisschen ökonomischen Kapital, was vorhanden ist auf Haushaltsebene, in irgendeiner Form zurechtzukommen. Und da ist dann, gerade auch wenn wir uns angucken, dass es dann vielleicht auch Gelegenheitsjobs hier und da gibt, dass dann Menschen vielleicht zwei oder drei kleinere Jobs, kleinere Anstellungen haben, die eben nicht sozialversicherungspflichtig sind, also da eben auch nicht einzahlen. Aber das bedeutet nicht, dass arme Menschen, also es gibt ja auch das Phänomen der Erwerbsarmut. Also Menschen arbeiten und haben dennoch nicht genug und sind angewiesen auf soziale Leistungen. Und da das verbunden mit dem alltäglichen Besorgen und Notwendigen führt dann eben leicht, gerade auch bei Alleinerziehenden, zu einem Zeitstress, zu einer Zeitnot, zu einer Zeitarmut, genau.
Noch als Ergänzung dazu ist, glaube ich, ganz wesentlich eben dieses subjektive Zeitempfinden, also inwieweit so eine mangelnde Sicherheit von irgendwie Perspektive und eben was, wie kommt man über die Runden in Pensionen. Und somit, wenn wir jetzt nochmal auf diese fünf Dimensionen von Zeitwohlstand zurückkommen, dann können wir wahrscheinlich sagen, dass die Menschen über viel irgendwo vielleicht freie Zeit verfügen, aber Themen wie Zeitsouveränität, also dieses autonome Verwalten von Zeit durch irgendwie kurzfristige Termine, Vereinbarkeit mit anderen Personen, weil die möglicherweise, das Umfeld möglicherweise dann doch auch arbeitet, Erwerbsarbeitet oder Sorgearbeit leisten muss und eine Planbarkeit einfach nicht gegeben ist. Und das einfach auch nochmal wesentliche Aspekte sind, die sehr viel Stress eben auch hervorrufen in den Personen und somit dieses subjektive Zeitempfinden einfach maßgeblich beeinflusst ist. Und wie Hanna gerade das auch noch ausgeführt hat, bezüglich der mehreren Jobs kommen dabei ja auch noch Pendelzeiten und so weiter dazu, von einem Job zum anderen, die dann auch möglicherweise dann gar nicht gesehen werden, aber natürlich eine wesentliche Rolle spielen.
Das heißt, Zeitwohlstand ist, um das nochmal zu sagen, ist primär eine qualitative Kategorie, nicht quantitativ, sondern Sie haben selber schon den Begriff der Zeitsouveränität genannt, also es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit, sondern ob ich über die Zeit, die ich habe, selber bestimmen kann. Im Kontext unseres wissenschaftlichen Fachtags kam ja auch die generelle Definition, Steigerung von Wohlstand ist im wesentlichen Sinn Steigerung von Freiheitsgraden. Ich hätte da zwei Fragen. Das eine, gibt es Forschungen im Kontext der Zeit, Wohlstandsforschung, sozusagen im Sinne von Langzeitstudien? Frau Völke, Sie haben es im Eingangsstatement ja schon kurz angerissen, dass der technische Fortschritt uns ja auf der einen Seite erlaubt, viele Arbeiten viel schneller als auch notwendige Arbeiten viel schneller zu erledigen und gehen uns leichter von der Hand, auch dass wir jetzt über weite Strecken kommunizieren, ja, also über Videokonferenz, erspart ja auch viel Zeit. Aber gibt es hier sozusagen Untersuchungen, ob der technische Fortschritt oder der technologische Fortschritt uns eher Zeitwohlstand gebracht hat oder möglicherweise auch noch mehr unter Stress setzt?
Genau, da kann ich vielleicht mal aus der feministischen Perspektive drauf eingehen. Da wissen wir nämlich, dass gerade solche Haushaltsgeräte, die wir ja in den letzten Jahrzehnten, auch Jahrhunderten entwickelt haben, die es der klassischen Hausfrau leichter machen sollen, zeitsparender machen sollen, dass die, ich bleibe mal vielleicht beim Beispiel der Waschmaschine, da gibt es soziologische Untersuchungen, die gezeigt haben, mit der Einführung und Verbreitung der Waschmaschine, also dem automatischen Reinigen von Kleidung auf Haushaltsebene, also ich muss es nirgendwo mehr hinbringen, ich muss auch kein Waschbrett mehr bedienen können, gibt es ein anderes Verständnis oder ist ganz schleichend ein anderes Verständnis von sauberer Kleidung eingezogen in unsere Gesellschaft? Also wir haben ein anderes Bedürfnis, Kleidung zu wechseln. Viele wechseln täglich T-Shirts und Hosen. Bei Unterwäsche ist das mittlerweile gar keine Frage mehr, aber das war nicht immer so. Also da ist quasi über den technologischen Fortschritt ist ein vermeintliche Zeitersparnis versprochen worden. Und de facto sehen wir aber, dass die Einführung der Waschmaschine, um jetzt mal dabei zu bleiben, keinen Einfluss darauf gehabt hat, der zeitliche Umfang von unbezahlter Sorgearbeit auf Haushaltsebene geringer geworden ist, sondern der ist gleich geblieben. Also wir sehen so eine Art, in der Forschung spricht man von Rebound-Effekt und vielleicht das nochmal auf einer ökologischen Ebene betrachtet. Die Frage kam nämlich auch beim Fachtag. Also wenn wir alle mehr Zeit haben, sind wir dann vielleicht auch freizeitmäßiger, auch mit größerem CO2-Fußabdruck unterwegs. Und da gibt es gemischte beziehungsweise Pros und Cons. Und da kommt es irgendwie auch aufs Detail an. Also natürlich kann man sagen, wenn der Güterwohlstand kombiniert ist mit zum Beispiel einer kürzeren Wochenarbeitszeit, dann sehen wir, oder nehmen wir an, dass die Menschen vielleicht in den Kurzurlaub fliegen oder ihr Sportauto ausparken und damit über die Autobahn brettern. Und da ist eben wichtig zu sehen, dass dies eben nur einen kleinen, geringen Anteil der Bevölkerung betrifft. Wenn zum Beispiel Erwerbsarbeit verkürzt wird, ohne dass ein Lohnausgleich stattfindet, dann sehen wir, dass der Einkommenseffekt schon stärker ist als der Zeiteffekt. Also dieser sogenannte Zeit-Rebound-Effekt, der trifft, wenn, dann überhaupt nur auf sehr gut verdienende Menschen zu. Die allermeisten, gerade auch im mittleren und unteren Einkommen, die mehr Zeit haben, verwenden das dann wirklich für Hobbys, für Naherholung, irgendwie im ländlichen Raum, irgendwie was auch vielleicht mit ÖPNV, mit den Öffis erreichbar ist oder eben auch für unbezahlte Sorgearbeit. Also da ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, vielleicht auch die Klassenfrage nochmal im Blick zu behalten, wenn wir da vielleicht auch vorschnell dann urteilen und uns das ausmalen, wie das aussehen könnte. Ja.
Genau, vor dem Hintergrund dieser Ausführungen ist es auch recht wesentlich, dass in der frühen Konzeptionierung von dem Begriff Zeitwohlstand Gerechtigkeitsaspekte nicht berücksichtigt wurden. Also Hanna hat gerade die Klassenfrage eben angesprochen, also dass einkommensärmere Menschen zum Beispiel damit weniger Zeit haben, weil sie, wie wir bei dem Manager zum Beispiel eben sehen, dass keine Zeit ausgelagert werden kann und somit selbst übernommen wird. Darin mangelte das Konzept Zeitwohlstand aus unserer Perspektive wesentlich, denn die Gerechtigkeitsfrage von wer hat wie viel Zeit, wie kann Zeit verwendet werden und wie kann sie eben auch ausgelagert werden, spielt eben eine Rolle im Sinne von Klasse, Geschlecht, Race und anderen Kategorien. Und somit ist diese Gerechtigkeitsfrage für uns hat einen sehr hohen Stellenwert, weil es eben auch ein moralisches Problem von Verteilung von Zeit eben auch widerspiegelt. Und das sehen wir eben auch in den Zeitverwendungserhebungen. Da ist in Österreich im Dezember die letzte Zeitverwendungserhebung erschienen. Sie haben eben gerade die Langzeitstudien eben auch erwähnt. Ich würde das als eine Langzeitstudie auf jeden Fall greifen, da EU-weit alle 10 Jahre Personen in den Nationalstaaten gefragt werden, wie sie ihre Zeit verbringen. Und das müssen sie dann in 24 Stunden in einem Zeittagebuch in 10-Minuten-Intervallen eben darstellen, wie sie ihre Zeit verbracht haben. Und hier sehen wir gerade Geschlechterunterschiede, denn den Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit wird vor allem fast 4 Stunden von weiblichen Personen geleistet, während männliche Personen einen Zeitaufwand von 2 Stunden 26 Minuten nur aufweisen, also 1,5 Stunden weniger. Und wenn man sozusagen die Sorgearbeitszeit auch mit der Erwerbsarbeitszeit koppelt, befinden sich Frauen dennoch auch global gesehen, da gibt es eine weitere Studie, befinden die sich im gleichen Grad, vielleicht sogar mehr von Gesamtarbeitszeit im Vergleich zu Männern. Und das ist auf jeden Fall eine sehr relevante Langzeitstudie, die einfach alle 10 Jahre erhoben wird und jetzt in weiteren europäischen Ländern auch im Laufe dieses Jahres noch ergänzt wird. Ja.
Sie haben eben davon gesprochen, es ist eine qualitative Kategorie und was ich bisher rausgehört habe, ist ja Wohlstand ein positiv belegter Begriff und Zeitwohlstand wäre entsprechend positiv. Heißt, viel Zeit zu haben, wird positiv bewertet als Grundannahme dieser Beforschung des Begriffs Zeitwohlstand. Ich wollte nur mal fragen, ob das denn tatsächlich zutrifft, weil Sie haben eben schon gesagt, dass ja sehr individuell dieses Empfinden sich darstellt und für manche ist ein kurzer Moment Zeit zu haben, der 5 Minuten Schlaf, eine Form von Zeitwohlstand. Für andere sind es 3 Stunden, die ich mindestens brauche, um zur Ruhe zu kommen oder sowas. Ich frage das vor dem Hintergrund, dass vor 20 Jahren ein erstes Buch und vor ein paar Jahren ein zweites Buch von einem deutschen Soziologen Hartmut Rosa für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Das eine war die Schrift Beschleunigung vor 20 Jahren über die Beschleunigung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse in der späten Moderne, wo er sich die Frage tatsächlich stellt, über die wir ja gerade auch sprechen, wie kann es sein, dass wir eigentlich potenziell immer mehr Zeit haben müssten durch Automatisierung, auch durch gesellschaftliche Prozesse und zum anderen immer mehr den Eindruck haben, wir haben keine Zeit mehr. Uns laufen die To-Do-Listen in den Biergarten hinterher, wie der das so schön sagt. Und seine Antwort eigentlich in einem zweiten Buch, Resonanz, ist eigentlich, dass es darum geht, in resonanten Weltverhältnissen zu leben. Also nicht einfach mehr Zeit zu haben und das heißt gleich gut, sondern ich kann auch 5 Minuten Zeit zu haben, wenn sie resonant erlebt werden, kann ich als Wohlbefinden empfinden. Also es geht nicht nur um die quantitative Dimension. Sie nicken gerade hier am Bildschirm. Ich wollte nur fragen, das ist ja eigentlich Sozialphilosophie, was dort, also mehr als Soziologie eigentlich, spielen diese Dinge bei Ihren Forschungen auch eine Rolle?
Darf ich noch was dazulegen? Das war vorhin meine zweite Frage auch. Es gibt ja nicht nur das Phänomen des wachsenden Stresses, der Zeitknappheit und so weiter. Das ist vielleicht das Erste, an was Viele Menschen denken, wenn sie von Zeitwohlstand hören oder auch von Zeitsouveränität. Wir haben aber, und Sie haben ja auch zu gesundheitlichen Aspekten von Zeitwohlstand geforscht. Es gibt ja nicht nur das Phänomen des Burnout, also durch zu viel Stress, durch zu viel Zeitdruck und so weiter, Arbeitsdruck, Arbeitslast. Es gibt ja auch das Phänomen des Bore-out, dass Menschen sozusagen unterfordert sind, dass sie nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Sei es am Arbeitsplatz, dass sie sich eigentlich langweilen, sei es auch vielleicht in der Freizeit, weil sie vielleicht nicht viele Möglichkeiten haben, aus Einkommensarmut sich die Freizeit abwechslungsreich zu gestalten und dergleichen. Also wie spielt dieses Phänomen des Bore-out, der Langeweile, sozusagen auch nochmal in der Zeit Wohlstandsfrage eine Rolle?
Ja, spannende Frage, die ist uns tatsächlich auch, oder spannende Fragen, die Sie beide gestellt haben, die sind uns auch in unserer Erhebung für die Gesundheit Österreich begegnet. Und ich fang mal an bei der Frage, wie Zeitwohlstand vielleicht auch in 5 Minuten empfunden werden kann und wie das eben nicht nur irgendwie auf die Quantität ankommt. Und da würde ich Ihnen voll recht geben. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den Lukas Heck vorhin auch schon gemacht hat. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wie diese 5 Minuten verbracht werden. Also wenn das, wir sprechen in der Forschung auch von sozialer Zeit, wenn das Zeit ist, die ich zum Beispiel mit lieben Menschen, mit meiner Familie, vielleicht auch mit einem ruhigen Moment auf dem Sofa verbringen kann oder dem Vogelgezwitscher lauschen kann, dann kann das eine ganz, ganz wertvolle Zeitempfindung sein für mich, ein ganz, ganz wertvolles Zeitempfinden. Und genau dieses gemeinsame Erleben ist entscheidend. Deswegen nützt es auch wenig, wenn ich zum Beispiel die Einzige im Freundeskreis bin, die freitags frei hat, weil vermutlich werde ich dann Besorgungen machen und mich mit Konsum und vielleicht auch mit diversen Endgeräten rumschlagen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht den Wohlstand an Zeit empfinden, wie samstags irgendwie mit der ganzen Rasselbande im Garten zu sitzen. Das ist eine qualitative Komponente, die ganz ungemein auch von sozialen Bedingungen abhängt. Und das ist vielleicht nochmal die Frage, die auch Herr Schlagnitweit gestellt hat. Wir kennen dieses Bore-out-Phänomen ja nicht erst, seit es diesen Anglizismus gibt, sondern wir haben in der Studie auch auf die Arbeitslosen von Marienthal verwiesen. Also eine Studie, also große sozialwissenschaftliche Studie aus den 1930er Jahren, wo eine große Textilfabrik geschlossen worden ist und sich in der teilnehmenden Beobachtung Forschende angeschaut haben, wie die Menschen damit umgehen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, mit auch dem Verlust der Arbeitszeit als wichtige Strukturkomponente im Alltag. Und da konnte man sehen, dass vor allen Dingen die Personen ohne primäre Sorgetätigkeiten auf Haushaltsebene, also sprich alle, die nicht Frauen und Mädchen waren zu der Zeit, die dann eben dennoch zu tun hatten mit Kochen, Waschen, Putzen, die sind in ein gewisses Loch gefallen, in eine Lethargie, in eine Langeweile, in ein Bore-out, wie wir es heute nennen würden. Und das ist uns auch, dieses Phänomen auch in der Studie begegnet, in einer der Fokusgruppen oder eigentlich in beiden, haben wir mit Rentnern gesprochen, mit Rentnerinnen, also alleinstehende Personen im Alter, die eben auch berichtet haben, dass ihnen der Tag manchmal zu lang ist. Also dass gerade weil wenig soziale Interaktion stattfindet, weil wenig To-Dos auf der Liste stehen, also ich auch gar nicht gezwungen bin, in Interaktion mit anderen Menschen im Alltag zu treten, dass dann eben Langeweile empfunden worden ist. Und einer meinte auch, ich würde so gern meine Zeit irgendwie schenken und denen stiften, die gerade in der Rush-Hour des Lebens sind. Und das sehen wir auch. Also gerade in Deutschland ist zum Beispiel der zweite Einsamkeitsbericht gerade veröffentlicht worden, wo wir eben sehen, es findet eine ungemeine Vereinzelung statt. Also wir sitzen alle in unserem Homeoffice vor unseren Computern. Und wenn wir dann nicht in Familienkontexten unterwegs sind oder vielleicht in erweiterten Freundeskreisen, vielleicht auch in der Wohngemeinschaft leben, dann fehlt sozialer Kontakt und dann fehlt soziale Zeit und dann ist eben auch das subjektive Zeitempfinden anderes. Also Zeitwohlstand, also viel Zeit heißt nicht immer Zeitwohlstand, um die Antwort vielleicht nochmal kurz zu machen. Ja.
Ja, Sie haben gesagt, dass Zeitwohlstand irgendwo ja auch positiv oder eventuell von unserer Seite nur positiv bewertet wird. Aber wir müssen natürlich diese strukturelle Komponente von Zeit nochmal im Blick nehmen, die eben Hartmut Rosa in diesen Büchern zu Beschleunigung und so weiter auch nochmal festgesetzt hat. Denn Klar, dieser technologische Fortschritt hat uns irgendwie doch auch sehr viele, den Alltag sehr arg erleichtert, aber wie er es eben auch nennt, hat er zu einer Steigerung der Zahl an Erlebnis- und Handlungsepisoden pro Zeitepisode auch geführt, also zu einer Verdichtung in unserem Alltag. Und somit ist es eben keine individuelle Frage, nur individuelle Frage, sondern eben auch diese strukturelle Frage, wo wir uns in unserer Studie eben auch nochmal viel stärker um diesen Begriff von Genügsamkeit und Suffizienz auch nochmal fokussiert haben. Denn das kann eben auch dazu beitragen, okay, wenn wir diese innere Haltung haben, es ist irgendwo auch genug von unserem materiellen Wohlstand ab einem bestimmten Level, dann eben zu sagen, wir brauchen nicht noch mehr, sondern wir geben uns mit dem zufrieden, was wir haben, und setzen dann nochmal viel mehr diese qualitative Komponente von Zeit in den Fokus. Also indem wir soziale Zeit verbringen, indem wir auch Zeit für uns nehmen, indem wir eben diese Quality Time eben uns auch rausnehmen und somit diese qualitative Komponente von Zeit einfach ein sehr unabdingliches Gut ist, was wir vielleicht auch in unserem Verständnis von Zeit als nur Uhrzeit irgendwo auch verloren haben.
Da mag ich noch einmal kurz da kritisch dagegen werfen. Der Hartmut Rosa ist ja einer, er kommt aus der Tradition der kritischen Theorie. Ja, und die kritische Theorie, brauche ich jetzt nicht so jemanden wie Adorno zu nennen, aber er hat das tatsächlich gebracht, das Beispiel. Also er sagte, na, diese ganze, also was wir jetzt Quality Time nennen, das sind Momente des Erlebens von Zeit, die wichtig sind, die aber eigentlich alle schon unter der Glocke der Prolongierung der Gegenwart stehen. Also das heißt, wir verstetigen die Verhältnisse, selbst wenn sie ungerecht sind, in dem Moment, dass wir sagen, ihr habt ja dann und dann als Arbeiter, damals war es die Arbeiterfrage, Quality Time, und dann seid ihr umso fitter wieder, um im normalen Produktionsprozess des Rädchens zu funktionieren. Also es unterbricht in der Sicht der kritischen Theorie, wo auch Rosa herkommt, eigentlich so etwas wie die Möglichkeit der Veränderung von Gesellschaft. Wenn man sagt, na, wir müssen nur achtsam genug sein, achtsam ist ja auch ein sehr konservativer Begriff eigentlich, wir müssen Qualitätszeit verbringen und sowas, das kommt ja eigentlich denen entgegen, die genau das Gegenteil fordern, so, nämlich produktiv, weiter tun.
Genau, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Einwand. Vielleicht auch nochmal in die Schlusskurve unseres gemeinsamen Gesprächs auch nochmal die Frage der Repolitisierung auch von der Zeitfrage. Also genau, es ist eben keine Geschichte irgendwie von Self-Management-Skills, ob ich eine gute Zeit habe als Einzelne, sondern es gehört auf die politische Agenda. Also Zeitpolitik kommt immer irgendwie auch mit den Zeitverwendungserhebungen so als Welle daher. Und wir haben in der Studie eben auch gesehen, für viele ist es ein nicht politisches Thema. Also was sollen da Politiker groß dran tun, wenn ich hier nicht zurechtkomme? Ich muss mich irgendwie besser managen. Also dieser Management-Gedanke ist wirklich irgendwie bei den Leuten auch im Sprechen angekommen. Und das ist bedenklich, finden wir. Und sagen eben diese Rahmenbedingungen, zeitpolitische Rahmenbedingungen. Also wir haben vorhin schon von der Infrastruktur gesprochen. Also welche Strukturen können wir schaffen? Da sehen wir zum Beispiel in Barcelona die sogenannten Superblocks, die versuchen in der Nachbarschaft im Kiez die Sachen des alltäglichen Lebens zu bündeln, auch räumlich zu bündeln. Wir sehen in Italien in den 1980ern und 90ern die Zeiten der Stadt, also wo wirklich partizipativ auch ausgehandelt wird, was braucht es denn für Zeitbedarfe, die befriedigt werden müssen. Und es ist eben gar nicht so weit weg von Österreich, könnte man vielleicht nochmal rausholen, auch am Ende dieses Podcasts. 2009 wurde eine Machbarkeitsstudie zur kommunalen Zeitpolitik in Wien durchgeführt. Und da mal zu untersuchen oder sich mal kritisch anzugucken, auch mit einer politischen Brille, was davon bisher umgesetzt worden ist und wie das vielleicht nochmal neu angestoßen werden kann, um es eben nicht zur eigenen Kiste zu machen, sondern zu einer politischen Fragestellung, ist, glaube ich, ungemein wichtig, gerade auch um die sozialen Ungleichverhältnisse, die da mit reingewoben sind, in die ganze Debatte mit zu berücksichtigen.
Gut, ich versuche ein kleines Schlusswort, indem ich auf den Theologen und Kirchenlehrer Augustinus verweise. Das kennen Sie, Sie nicken beide am Bildschirm, Sie kennen das Zitat. Ich glaube, er hat sinngemäß einmal gesagt, wenn mich niemand danach fragt, was Zeit ist, dann weiß ich ziemlich genau, habe ich das Gefühl, ich weiß ziemlich genau, was Zeit ist. Sobald mich jemand danach fragt, was Zeit ist, fällt es mir schwer, eine klare Antwort darauf zu geben. Ich glaube, er hat damit gemeint, Zeit hat auf der einen Seite eine subjektive Komponente, wie sie erlebt wird und so weiter. Aber sobald die Frage ist, was ist Zeit, sobald eine objektive Definition, eine für alle gültige Definition gegeben werden soll, wird schon schwer. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sozusagen hier auch den Begriff des Zeitwohlstands in unserem Gespräch von einer rein subjektiven Ebene des Zeiterlebens und so weiter sozusagen auch nochmal erweitert haben, auch auf eine gesellschaftliche Ebene, auf eine politische Ebene, auf die Ebene auch der Gerechtigkeitsfrage. Und das zeigt, das ist ein wichtiges Thema im Kontext unserer Wohlstandsthematik. Von daher sage ich nochmal vielen Dank Ihnen beiden, nicht nur für Ihren Beitrag bei unserem wissenschaftlichen Fachtag, sondern eben auch heute für die Möglichkeit, mit Ihnen im Podcast darüber zu sprechen.
Jawohl, vielen Dank, dass Sie sich also Zeit genommen haben und die hoffentlich auch als qualitätsvoll und nicht als leere Zeit empfunden haben oder als rasenden Stillstand, von dem Hartmut Rosa spricht. Vielen Dank nochmal, und wenn Ihnen zu Hause auch diese Folge gefallen haben sollte, dann empfehlen Sie uns doch weiter oder empfehlen Sie das Abonnement des Podcasts weiter auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, und natürlich auch auf ksoi.at.
361 Grad Sozialkompass. Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.